dass Sie gleich merken werden, ein toller Gast ist und weil ich ein totaler Tennisfreak selber bin und insofern mich da sehr, sehr für interessiere. Ich möchte so ein mögliches Gefühl der Befangenheit einfach loswerden, indem ich transparent mache, dass du gelegentlich auch für die Zeitung schreibst, für die ich auch arbeiten darf. Mhm. Das ist aber nicht der Grund, warum du eingeladen bist. Das macht die Redaktion und sie verteilt auch die Gäste auf uns Moderatoren, ob wir es wollen oder nicht. In diesem Fall, ich bin sehr glücklich, heute Abend auch sehr gut bedient worden zu sein.
Ich auch, obwohl okay. du mein Chef bist, theoretisch.
Überhaupt nicht. Das, da verkennst du komplett unsere Zeit.
Und ich bin neidisch, weil ich hätte auch gern mit dir gesprochen.
Also wir haben uns richtig, uns beide sehr gewünscht mit dir. Mit dir zu reden. Ich weiß, dass es, was jeder weiß, dass der sich ein bisschen für Tennis interessiert, vor etwa anderthalb Jahren hast du aufgehört. Das war, ich glaube, das letzte Match war am 30. August 2022.
Sehr gut.
Und ich weiß, und das ist auch Thema des neuen Buches, des zweiten Buches, das du geschrieben hast, was ich verschlungen habe. Dass du auf dieses Aufhören dich lange vorbereitet hast. Du schreibst an einer Stelle richtig, du hast Trauerarbeit geleistet. Wie hat sich das getan? Wie kann man spielen und gleichzeitig trauern?
Nicht gut. Gar nicht gut. Also ich habe die letzten 4 Monate auch wirklich damit zu kämpfen gehabt. Ich habe nicht viele Matches gewonnen. Ich bin oft in Tränen ausgebrochen auf dem Platz, weil jeder einzelne Platz, jede Umkleide hatte in sich auch einen Abschied. Also egal, gegen auch jede Gegnerin, gegen die ich gespielt habe, war in dem Moment manchmal das letzte Mal, dass ich gegen diese Gegnerin gespielt habe. Und als Sie gesprochen haben, Herr Professor, hat mich das sehr an mich erinnert. Die 4 Monate, bevor es zu Ende war, waren viel schlimmer als dann, als es wirklich zu Ende war.
Und wie war es dann, als es zu Ende war? Wie war der 1. September? 2022.
Am 1. September lag ich am Strand in New York. Falls Sie jetzt denken, in New York gibt es keinen Strand. Es gibt einen, aber es ist besser, wenn Sie nicht wissen, wie der aussieht. Es ist nicht so ein Strand, wie man ihn sich vorstellt. Und ich habe ein Bier getrunken um 11 Uhr morgens und ich dachte, die Welt ist komplett in Ordnung.
Wie lange hat dieses Gefühl angehalten?
Ich wollte gerade sagen, am Nachmittag um 15 Uhr, als dann die stechenden Kopfschmerzen einsetzten, weil ich natürlich nichts vertrage, nachdem ich 16 Jahre Leistungssport getrieben habe, ging es mir schon nicht mehr so gut. Aber da war es leichter. Und warum es leichter war, es war eine gewisse Erleichterung da. Aber die Trauer, die dann einsetzte, war so eine viel reinere. Weil es war dann einfach etwas betrauern, was zu Ende geht und dass es okay ist. Und davor war eigentlich die Angst und die Antizipation vor dem, was kommen würde, viel schlimmer und hat mir viel schlimmere Stressmomente besorgt, als dann diese reine Trauer, dass man einfach traurig ist, dass ein Teil deiner Identität zu Ende geht. Und Claude Monet hat gesagt, aufhören zu arbeiten.
Der Maler.
Fühlt sich an wie Sterben. Und in dem Moment ist ein kleiner, kleiner Teil von mir gestorben. Aber ein großer Teil von mir selbst hat überlebt. Und ihm geht's okay, mir geht's okay.
Schön. Schön.
Aber ich muss kurz eine Sache sagen. Ich habe mich noch nie so sehr als Tennisspielerin gefühlt wie heute. Und der Grund dafür ist, dass jeder einzelne Mensch hier was für die Gesellschaft leistet. Und ich habe mich das ganze Leben nur darum gekümmert, wie es mir geht und was ich mache. Und das ist sehr einzelsportbelastet.
Ja, du schreibst auch, dass es ein Sport für Egoisten ist.
Ja, absolut.
Wie baust du dieses Egoistische an deinem Wesen, wenn es es denn gibt, jetzt in dein neues Leben ein?
Ich arbeite fürs Fernsehen.
Auch alles Egoisten.
Nein, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Ich schreibe. Das ist auch eine sehr egoistische Arbeit, das Schreiben. Ich entscheide
selbst. Also eine einsame Arbeit.
Eine einsame Arbeit und eine Arbeit, in der man die volle Verantwortung trägt, in der man entscheidet, in welche Richtung eine Geschichte geht, wie man das Narrativ formt. Das liegt alles in meiner Hand. Und in der Hinsicht ist es sehr ähnlich zum Tennisspielen, nur dass ich weniger dabei schwitze.
Aber wenn ich sagen kann, du hilfst halt so vielen Sportlern, die genau in der Phase dann sind, Lebenshilfe zu geben, was heißt es aufzuhören, dann weiterzumachen? Also ich glaube, da bist du zu bescheiden.
Danke.
Es ist extrem wichtig, das aufzuschreiben. Deswegen ist es eine klare Empfehlung. Lest das Buch, vor allen Dingen die Dankeschön. Am Ende der Karriere stehen.
Danke schön. Aber das Interessante ist, dass Andrea Petkovic Trauerarbeit geleistet hat und gebraucht hat, um loszulassen, obwohl sich das Buch über weite Teile wie eine Leidensgeschichte im aktiven Sport liest. Also nicht nur die Einsamkeit auf dem Platz, der Druck, der unendliche Druck, in der Weltrangliste nicht abzustürzen, nicht zu verlieren. Und dann die körperlichen Schmerzen. Also immer wieder körperliche Schmerzen und immer wieder Verletzungen, die einen dazu zwingen, erstmal auszusetzen, wo man nicht weiß, ob man wieder in die alte Form zurückkommt. Wird das alles ausgeblendet? Was ist es, was einen dann so süchtig macht?
Ich glaube, was also bei mir im Tennis ist, ist eine Sportart, die auf K.O.-Basis funktioniert. Das heißt, wenn man verliert, ist man raus und am Ende gibt es nur Sieg oder Niederlage. Man kann die Uhr nicht rauslaufen lassen, sondern man muss wirklich bis zum Ende spielen.
Und, was sieht man da, was wir gerade am Bildschirm sehen?
Genau, das sind dann die körperlichen, meistens Unfähigkeiten.
Bist
man denkt,
du das
körperlichen
gerade?
Fähigkeiten. Ja, ich glaube, da habe ich mir den Meniskus gerissen gerade. Mhm. Ich glaube, die bipolare Welt des Sports ist, was es leicht und leicht macht, süchtig danach zu werden.
Welche sind die beiden Pole?
Sieg und Niederlage. Mhm. Es gibt nichts dazwischen. Und ich glaube, Sie, Herr Scholz, wissen das, die reale Welt funktioniert nicht so. Sie ist deutlich komplexer. Es gibt ganz viel dazwischen. Es sind 1000 verschiedene Grau- und Bunttöne aufgeteilt. Aber im Sport gibt es am Ende, wenn ich ins Bett gegangen bin, hatte ich entweder gewonnen oder ich hatte verloren. Ich war entweder triumphal euphorisiert oder ich war am Boden zerstört.
Wie lange dauerte das Triumphgefühl länger oder der Schmerz über eine Niederlage?
Der Schmerz dreimal so lang. Das ist wissenschaftlich bewiesen.
Das kann man nicht trainieren, dass das schneller weggeht, dieses Gefühl der Niederlage.
Also ein Wissenschaftler hat mal gesagt, finde ich einen schönen Satz, unser Gehirn ist wie Teflon für Positives. Es perlt ab. Aber das Negative bleibt lange haften.
Ja, man sagt doch auch, wenn man 10 positive Kritiken hat, genau, aber eine negative, exakt, man erinnert sich nur an die negative. Und so ist es umgekehrt. Wenn ich einen Sieg hatte, habe ich mich so 2 bis 8 Minuten wie der beste Mensch der Welt gefühlt. Und dann war es schon wieder Business as usual. Und wenn
deckt sich das mit Ihrer Lebenserfahrung, Herr Bundeskanzler? Das Siege wie und Triumphgefühl wie Teflon?
Nein, ich glaube, dass es eher so ist, wie wir eben gehört haben, dadurch, dass es ein ständiges Geschehen ist, ist das gar nicht so entscheidend mit Sieg oder Niederlage, weil es geht ja weiter und das hat man die ganze Zeit im Blick. Und wenn man einen großen Wahlsieg erkämpft, den niemand vorhergesagt hat, und das ist mir glücklicherweise mehrfach passiert, ist trotzdem am nächsten Tag die Arbeit da, und zwar das zu tun, wofür man gewählt worden ist. Das geht dann schnell weg.
Mhm. Was mich wahnsinnig, also dieses Buch hat mich in vielerlei Hinsicht gepackt. Auch deswegen, weil du an einer Stelle sagst, du hattest ja Höhenflüge. Mhm. Ich glaube, die besten Jahre waren 2011 und 2014, wo du auch jedenfalls für eine Woche unter den Top 10 warst. Mhm. Und das hatte zur Folge auch, dass du mehr verdient hast und gemerkt hast, da ist alles Mögliche passiert in meinem Leben, nur ich bin nicht glücklicher geworden. Mhm. Da könnte man den Umkehrschluss ziehen. Vielleicht brauchst du dann den Erfolg gar nicht so sehr.
Ja, das stimmt. Ich wünschte mir, du hättest mir das damals schon gesagt. Das hätte mir geholfen.
Ich sage das rein theoretisch. Ja,
also, ja, aber was es mir auf jeden Fall genommen hat, ist die Angst vom Scheitern. Deswegen sage ich zu den meisten Dingen ja. Wenn du, Giovanni, mich anrufst und sagst, möchtest du morgen eine Kolumne für die Zeit schreiben, sage ich erstmal ja.
Habe ich aber noch nie getan, nur um meine Unbefangenheit zum Ausdruck zu bringen.
Oder jemanden vorschickst. Ja. Dann sage ich erstmal ja, weil ich glaube, die Angst vorm Scheitern wurde mir genommen, weil ich weiß, dass auch der ganz große Erfolg nichts ändert im Inneren. Und auch die ganz große Niederlage ändert am Ende nichts im Inneren. Diese ganzen sich selbst bemitleiden nach einer Niederlage und einsam im Hotelzimmer sitzen, das ist auch irgendwie performativ, weil das dazugehört. Ich habe verloren. Ich ahme so ein bisschen, aber es ändert am Ende nichts am Leben und genauso ändert der große Triumph auch nicht viel am Leben, zumindest nicht am inneren Leben, am äußeren Leben natürlich. Man hat mehr Möglichkeiten, finanzielle etc. etc. Aber am inneren Leben, da muss man eine andere Art von Arbeit leisten und die liegt außerhalb des Platzes.
Mhm. Bekennst sehr offen, dass es Tennisspielerinnen gab, die du nicht mochtest?
Ich nenne keine Namen.
Schade.
Aber steht ja drin. Und lassen wir noch ja, eine Trainingspartnerin von dir, sehr berühmt. Und es gibt, es ist schwierig, Freundschaften aufzubauen, weil man dann doch Gegnerin ist, also als die andere als Gegnerin erlebt, oder weil man so viel verreist. Was ist der Grund? Warum kann man nicht so ein paar Seelenverwandte sich suchen?
Also ich glaube, als ich noch gespielt habe, hätte ich die Frage anders beantwortet. Heute weiß ich, dass es daran liegt, dass wir auch Konkurrentinnen sind. Und nicht nur Konkurrentinnen, sondern Rivalinnen. Dadurch, dass Tennis in Sieg und Niederlage aufgeteilt ist, heißt es, wenn ich gewinne, verliert die andere. Und das ist ganz klar so abgestimmt und so abgesteckt. Und ich weiß heute, dass das so ist, weil ganz viele der Freundschaften, die ich hatte auf der Tour, jetzt viel intimer sind, seit ich aufgehört habe, weil die Gegnerinschaft weggefallen ist.
Wer ist die engste Freundin aus dem Tenniszirkus, die du behalten hast?
Angie Kerber, nicht weit von hier wohnt sie. Und unsere Beziehung hat sich noch mal, wir waren immer sehr eng. Es ist ja, das Paradoxe am Tennis ist ja, dass die Frauen, die deine Gegnerinnen sind und deine Rivalinnen, die einzigen Frauen auf der Welt sind, die dich auch verstehen. Weil sonst kein anderer genau das Gleiche durchmacht, außer die anderen Tennisspielerinnen, die mit dir in der Umkleide sitzen. Und genau gegen die musst du am nächsten Tag spielen und in diese Schwachstellen reinpieken.
Die hat auch noch nicht aufgehört, aber sie war, glaube ich, wenn ich mich nicht verzählt habe, über 30 Wochen Nummer 1. Sie hat 3 Grand Slam gewonnen, wovon alle träumen. Mhm. Gibt es da nie ein Gefühl von Neid?
Ich habe immer gesagt, Eifersucht ja, Neid nie. Und
wie unterscheidest du das?
Genau, ich definiere Eifersucht so, wenn mich jemand gefragt hätte, wärst du gerne gerade an Angies Stelle, als sie Wimbledon gewonnen hat, hätte ich immer ja gesagt. Aber wenn mich jemand gefragt hätte, gönnst du ihr das nicht, hätte ich immer nein gesagt. Ich habe mich immer ganz aufrichtig für sie gefreut. Und gleichzeitig war für mich ein kleiner Schmerz dabei, dass ich das nie erreicht habe. Und das Buch Unter der Oberfläche des Transformationsprozesses ist auch eine Abhandlung.
Deines eigenen.
Meines eigenen, genau, Transformationsprozesses ist auch eine Abhandlung damit, dass ich als Kind große Träume hatte, die ich mir nie erfüllt hatte. Mhm. Ich wollte die Nummer 1 der Welt werden und ich wollte Grand Slam Turniere gewinnen und ich habe beides nicht geschafft. Und es ist okay.
Was wollte sie?
Sie wollte die Nummer 1 sein und sie wollte Grand Slam Turniere.
Also eine der 4 großen Turniere.
Ja, jetzt habe ich verstanden.
Und das habe ich beides nicht geschafft. Und unter der Oberfläche, zwischen den Zeilen, ist es auch eine Auseinandersetzung damit, wie man, und deswegen dieses große Kapitel über Serena Williams, die am gleichen Turnier zusammen mit mir aufgehört hat, was mich dann natürlich damit konfrontiert hat, wie ist das, wenn eine aufhört, die in die Annalen unserer Tennisgeschichte eingehen wird, die in 100 Jahren, wenn der Sport dann noch gespielt wird, immer noch erinnert wird und ich, die am gleichen Tag aufhört, die nach einem Jahr schon vergessen wurde in der Tenniswelt. Und das war okay, aber es war eine Konfrontation, die ich auch eingehen musste. Und ich glaube, zwischen den Zeilen geht es vor allem auch darum,
dass ich habe selten, Thomas, jemanden gelesen, der aus der Sportwelt kommt und so schonungslos über sich schreibt, ja, auch wo er steht. Also in einer Kolumne hat Andrea dann auch geschrieben, ja, mein Traum war, unter die ersten 10 zu kommen, habe ich ganz kurz mal geschafft, aber mir fehlte was. Mhm. Mir fehlte was und das war auch nicht nur die sportliche Befähigung, sondern auch was Mentales. Mhm.
Ich habe gesehen war immer eine Streberin. Ich war gut in der Schule, ich war eine Streberin. Ich dachte, alles im Leben kann man sich anlernen und vor allem anlesen.
Abi, wir haben es vorhin schon gesagt, 1,2.
Ja, aber so funktioniert das Leben leider nicht. Man kann sich manche Sachen nicht anlesen. Ich habe es versucht, ich kann es bestätigen aus eigener Erfahrung. Es geht leider nicht. Aber was es mir gebracht hat, ich habe die Besten, die jemals diesen Sport gespielt haben, Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams, Novak Djokovic, ich habe sie alle beobachtet und
Jannik studiert.
Jannik Sinner bald, hoffentlich. Und ich weiß, was der Unterschied war. Und die Besten aller Zeiten, die haben diese Fähigkeit, willentlich einen Zustand hervorzurufen, den Sie gerade erwähnt haben, den Fließzustand, den Flow-Zustand. Und das ist das Ausschalten aller Gedanken genau. am Ende. Das ist etwas tun, dass alle Gedanken nach hinten gehen, in den Hintergrund treten. Und das habe ich punktuell geschafft, aber nicht auf einer konstanten Basis. Und die Besten können es so abrufen. Mhm. Es kommt der wichtigste Moment. In dem Moment kommen in meinen Kopf, oh Gott, das ist wichtig, 5 Beide im dritten. Okay, wie Vorhand, ausholen, der Ball kommt. Und bei den anderen siehst du nur so einen Fokus. Mhm. Es ist wie eine Wolke, die sich über den Kopf legt. Und man merkt, die denken überhaupt nicht mehr nach. Und das habe ich nie geschafft.
Aber ich denke, dass du trotzdem eine sehr gute Tennisspielerin warst und auch eine erfolgreiche.
Danke.
Ich weiß, dass du inzwischen eine sehr gute Autorin bist.
Ich bin auf jeden Fall die beste Tennisspielerin hier in diesem Jahr.
Und eine erfolgreiche Autorin dazu. Du hängst sehr an deiner Familie, deshalb verbringst du auch einen großen Teil des Jahres in Darmstadt und die andere Hälfte, da wo auch dein Lebensgefährte zu Hause ist, in New York. Was sagen denn jetzt deine Eltern? Also erst war sie Tennisspielerin, jetzt ist sie Schriftstellerin und Autorin. Was finden die besser?
Also für meine Eltern habe ich es nicht geschafft, weil ich habe einen Migrationshintergrund. Ich stamme aus dem damaligen Jugoslawien. Ich habe es nicht geschafft im Leben, solange ich nicht Anwältin oder Ärztin bin. Weil das sind die einzigen zwei Berufe, die zählen bei Menschen mit Migrationshintergrund.
Ich würde jetzt mit Bernhard Vogel sagen, das nehme ich dir nicht ab.
Es ist ein bisschen kokettiert, ich gebe es zu. Aber die wollten tatsächlich, dass ich Ärztin oder Anwältin werde. Ich glaube, wenn Sie auf die Gesundheit blicken, ist es Ihnen lieber, wenn ich im stillen Kämmerlein sitze und schreibe und nicht auf dem Hartplatz draußen meinen Körper zerstöre.
Genau. Lieben Gruß an die Eltern. Vielen Dank, ja, Andrea Petkovic.